Guten Morgen miteinander. Wir sind in der Predigtserie, wo es ums Thema Neuland geht. Neuland, wo ich im Moment, wir als Familie im Moment, recht fest erleben. Vieles ist neu, vieles ist auch ungewohnt, vieles ist aber auch sehr schön in dem Neuland drin. Dass Neuland nicht immer nur schön ist, das hat auch der Abraham erlebt. Wie er in das Neuland reingekommen ist, die Geschichte, die mit dem zusammenhängt, die lesen wir miteinander zum Anfang dieser Predigt. Im Land Kanaan brach eine Hungersnot aus. Abraham zog nach Ägypten, um während dieser Zeit dort zu leben. Kurz vor der ägyptischen Grenze sagte er zu seiner Frau Sarai: Weil du so schön bist, wirst du den Männern Aufsehen erregen. Wenn dich die Ägypter sehen, sagen sie bestimmt, das ist seine Frau. Wenn wir ihn töten, haben wir sie für uns. Sag doch einfach, du seist meine Schwester. Dann werden sie mich bestimmt gut behandeln und leben lassen. Tatsächlich zog Sarai die Aufmerksamkeit der Ägypter auf sich. Selbst die Beamten des Pharaos waren beeindruckt und lobten Sarais Schönheit vor ihm. Da ließ er Sarai in seinen Palast holen und überhäufte Abraham ihretwegen mit Geschenken. Diener, Schafe, Ziegen, Rinder, Esel und Kamele. Aber der Herr bestrafte den Pharao und seine Familie mit Krankheit, weil er sich Sarai zur Frau genommen hatte. Da rief der Pharao Abraham zu sich und stellte ihn zur Rede. Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie sei deine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Hier, nimm sie zurück. Mach, dass ihr wegkommt. Er beauftragte Soldaten, die Abraham und seine Frau mit ihrem ganzen Besitz zur ägyptischen Grenze zurückbrachten. Der erste Punkt heute ist falsche Vorstellungen. Falsche Vorstellungen. Wir haben ja in der letzten Predigt über den Abraham gehört, wie der Abraham aufgebrochen ist. Er hat eigentlich im Grunde ja nichts in der Hand gehabt, außer die Verheißung, wo er von Gott überkommen hat. Die Verheißung hat Kaiser, also ein bisschen größer, aber ich kürze es ab, weil das reicht eigentlich. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist die Verheißung, die der Abraham mit überkommen hat. Und aufgrund von dieser Verheißung ist der Abraham aufgebrochen in das neue Land. Er hat sich auf das neue eingelassen und er steht auf das Kanaan gegangen. Es heißt denn, nur ein paar Vers weiter, nachdem die wunderbare Verheißung steht, heißt es denn, im Land Kanaan brach eine Hungersnot aus. Wenn ich mir vorstelle, Gott sei zu mir, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, dann stelle ich mir vor, wenn ich für das soll in ein neues Land gehen, da sind vielleicht grüne Weiden, vielleicht sind dort ganz freundliche Mitmenschen, es ist auf jeden Fall genug Platz rum. Vielleicht findet man hier und da auch ein Klümpli Gold auf der Straße. Ich weiß nicht, was sich der Abraham für Gedanken gemacht hat, aber ich könnte mir vorstellen, wenn Gott zu ihm sagt, ich will dich segnen, dann hätte er sich vielleicht vorgestellt, das ist ein Land, wo fett ist, wo die Schöfli könnt weiden. Weil das ist sein Job gewesen, sozusagen. Er ist Großherdenbesitzer gewesen. Er hat viel Vieh gehabt und da braucht es natürlich auch entsprechende Weide. Und dann ist er hergekommen und das Land hat weniger so ausgesehen wie in der Gedankenblase, sondern es hat viel mehr so ausgesehen wie dort bei dieser Steilküste. Und Ich weiß nicht, ob es euch einmal auch so gegangen ist, dass ihr im Vertrauen auf Gottes Segen irgendwo losgegangen sind. Ihr habt gesagt, gut, das ist der Weg von Gott, ich gehe dort. Und ihr habt gemerkt, dass Gott eigentlich noch gut los, aber recht schnell hat es dann nicht mehr so nach schöner Weide ausgesehen, sondern eher so nach einem steilen Stück Berg, wo man eigentlich nicht so gern ist. Ich weiß auf jeden Fall von einem Vater, der hat seine Tochter interviewt, nachdem sie in der Schule war, so nach der ersten Woche, hat er sie gefragt, wie es ihr eigentlich dort geht. Und die Tochter hat zu ihm gesagt, das war nicht unsere Tochter, Vater, das ist die reinste Zeitverschwendung dort. Ich kann nicht lesen, ich kann nicht schreiben, ich kann auch nicht rechnen und ich kann sogar nicht mal reden. Sie hat scheinbar falsche Vorstellungen gehabt von dem, was da kommt in dieser Schule. Und nach einer Woche sind die Vorstellungen nicht gerade umgesetzt gewesen und sie hat gefunden, das ist eigentlich Zeitverschwendung da. Ich habe mich gefragt, wie viele falsche Vorstellungen werde ich noch entdecken da an dem neuen Arbeitsort? Sachen, die ich mir irgendwie so ausgedacht habe, wo ich gedacht habe, ja, das geht dann so und so. Wo denke ich noch so in der Blase inne und eigentlich bin ich da irgendwo auf dem Weg um? Es gibt ja dann, wenn man das erkennt, gibt es ja wie drei Möglichkeiten, oder? Man kann sagen, ja gut, so schlimm ist es gar nicht. Und man kann sagen, man akzeptiert das, man nimmt das an, man ist zufrieden mit der Situation, es ist alles gut so. Man kann auch sagen, okay, ich bin nicht zufrieden, ich nehme es nicht so an, ich ändere das da und ich mache es so, dass es für mich dann passt. Oder man kann sagen, man geht wieder weg. Es ist keine Drohung. Ja, vielleicht wäre es für gewisse eine Verheißung. Gut, also, wir lassen die Spekulationen. Der Abraham hat auf jeden Fall gesagt, er geht weg. Gott hat ihm gesagt, gang dort auf das Kanaan, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das Erste, was er dort erlebt, ist eine Hungersnot und seine Lösung für das Problem ist, ich gang weg. Und es wird noch nicht mal kritisiert in der Bibel. Ich kann mir also sagen, so weit, so gut. Aber dann gibt es einen Teil in dieser Story, da ist dann nicht mehr so weit, so gut. Kurz vor der ägyptischen Grenze sagte Abraham zu seiner Frau Sarai, weil du so schön bist. Also man muss sich mal geschwind überlegen, die sind 75 gewesen, gell? Wahnsinn! Weil du so schön bist, wirst du bei den Männern Aufsehen erregen. Wenn dich die Ägypter sehen, sagen sie bestimmt, das ist seine Frau. Wenn wir ihn töten, haben wir sie für uns. Sag doch einfach, du seist meine Schwester, dann werden sie mich bestimmt gut behandeln und leben lassen. Ich finde, die Geschichte ist wahnsinnig wertvoll, wie sie zeigt uns Menschen, ganz ohne Make-up. Ohne, dass irgendetwas da beschönigt wird oder dass noch irgendjemand sagt, ja, das sind alles irgendwie so, die sind kurz so in der Heiligkeit, kurz vor Jesus gewesen. Sondern sie zeigt uns Menschen, wie sie einfach dort gedacht haben. Ganz klar nach dem Motto, ich, meiner, mir oder ich, mich, meiner, mir, segne, Herr, die vier. Kennet ihr nicht? Das ist mein Lieblingsspruch. Also, ich, mich, meiner, mir, segne, Herr, die vier. Wenn ihr schaut, deswegen habe ich das dort gewiss hergetan. Das ist seine Motivation, Abraham, seine Motivation in dem Moment. Sag doch einfach, du seist meine Schwester, dann werden sie mich bestimmt gut behandeln und leben lassen. Es geht ihm überhaupt nicht um seine Frau. Es geht ihm auch nicht darum, dass er ein Segen sein kann. Er kann auch nicht, er hat keine Gedanken in die Richtung. Der einzige Gedanke, der bei ihm rum ist, ist, wie geht es echt mir am besten? Und ich erkenne mich so gut in dem. Das ist ja nicht einfach nur der Abraham, wo wir da lesen. Also natürlich ist es jetzt der Abraham, wo wir da lesen. Aber im Grunde kenne ich mich viel zu gut, als dass ich könnte sagen, ich bin eindeutig besser als das, was er da denkt und macht und sagt. Ich habe mir überlegt, ist es nicht sozusagen als Entschuldigung für den Abraham, ist es nicht eine Notlüge, weil er ist ja wirklich in einer kritischen Phase gsi, er hat zu wenig zu essen gehabt und also irgendwann wäre das ja auch schwierig geworden für ihn und er hätte scheinbar auch in dem Kanaan nichts dran können ändern, sodass er sich entschieden hat, er geht weiter. Und ich habe mich gefragt, könnte man das nicht als Notlüge abtun? Sozusagen, ja, es gibt einfach so gewisse Fälle, da dürfen wir es mit der Wahrheit nicht ganz so genau nehmen. Ich habe gemerkt, wenn man zum Thema Lüge mal ein bisschen studiert, dann gibt es da drei Sachen, die mir auffallen. Also das Erste ist, jemand erzählt ein Seich, aber weiß es gar nicht. Das gibt es sogar bei mir. Sind Leute schon nach der Predigt auf mich zugekommen und haben gesagt, du Alex, das ist aber im Fall nicht so. Das ist sehr gut, weil das heisst, jemand hat aufgepasst. Also es gibt immer wieder den Fall, dass jemand ein Seich erzählt und es ist einfach nicht so. Das ist nicht eine Lüge, oder? Das ist nicht eine Lüge, weil das ist ein Irrtum. Da hat sich einfach jemand vertan. Und nicht mal aus bösem Willen, sondern einfach, weil er es nicht besser gewusst hat. Natürlich dient das manchmal auch der Tarnung, aber lassen wir das mal. Also, dann gibt es den Fall, das ist bei uns in der Familie immer wieder der Fall, dass jemand eine Geschichte erzählt und hinterher, wenn dann alle sagen, oh nein, oder au, und so, es war nur ein Scherz gewesen. Sind gewisse von unserer Familie sind da Meister drin. Das ist auch keine Lüge, oder? Sondern das ist ein Scherz. Dann erzählt man es Geschichte und hinterher findet alle ui oder lachen und so und hinterher sagt man, nein, es ist gar nicht so, es ist ein Scherz, oder? Scherz. Aber dann gibt es tatsächlich die Situationen, wo wir wie meinen, wir können jetzt nicht die Wahrheit sagen. Und dann sind wir schon in einer Notlage. Also im Grunde ist jede Lüge ist eine Notlüge. Es gibt gar nicht die Nicht-Notlüge. Also man müsste es erfinden. Also weil jede Lüge, die wir erzählen, entsteht aus einer Notlage raus. Sonst würde man ja die Wahrheit sagen. Wenn du nicht in der Not bist, hast du ja gar keinen Grund zum Lügen. Höchstens, du willst eben einen Scherz machen, aber das ist ja nicht eine Lüge. Das ist ein Scherz. Und deswegen lerne ich das nicht gelten. Nicht mal für mich. Notlüge als Ausrede, das gibt es einfach gar nicht. Und wir sehen ja auch, dass Lüge immer zu einem Ergebnis führt, wo absolut hässlich ist und wo wir absolut nicht wollen. Das Ende von der Geschichte ist ja, oder dann hinterher ja, das vorläufige Ende ist ja, macht, dass ihr wegkommt. Und das ist ja ganz häufig so, dass wenn wir gelogen haben und wenn das auskommt, Klammer auf, das ist ja nur eine Frage von der Zeit, dass es auskommt, Klammer zu, dann ist es hässlich, weil wir verlieren das Vertrauen zueinander. Und es ist nicht mehr schön, miteinander zu leben, wenn jemand gelogen hat. Und ich habe gemerkt, es gibt so ein paar Sätze, wo einmal in meinem Kopf umschwirren, wo ich immer wieder herausgefordert bin, diesen Sätzen keinen Raum in meinem Leben zu geben. Das sind auch so Notlügensätze, könnte man denen sagen. Und ich glaube, die zwei, die dort auf dem Felsen stehen, die zwei, die hätte Abraham auch bei sich im Kopf drin gehabt. Aber wir fangen dort auf der anderen Seite an. Ich kann ja nicht anders, oder? Ja gut, das könnte ja auch sein, dass der Abraham das denkt hätte, oder? Ich meine, das ist ja ganz schwierig. Ich kann gar nicht anders, oder? Ich würde ja gern die Wahrheit sagen, aber irgendwie, ich bringe es nicht hin, ich kann nicht anders. Oder er hätte können sagen, ja, alle machen das so. Vielleicht hätte er das ja einmal schon gesehen, irgendwo, hätte das schon mal jemand gemacht, so ein Trickli, und er gefunden, ja, ist gar nicht schlecht rausgekommen, alle machen das so. Oder er hätte können sagen, ja, eigentlich ist das ja gar nicht schlimm. Und er hätte ja sogar Grund gehabt, weil Sarah ist ja sogar wirklich irgendwo in der Verwandtschaft, kommt sie bei ihm vor. Nicht gerade seine Schwester, aber so etwas Ähnliches. Also man hätte können sagen, ja, es ist mit ein bisschen Tricks und Gags so. Ja. Oder er hätte können sagen, ja, das ist ja nur, nur einmal. Also sonst sage ich ja immer die Wahrheit, aber es ist ja nur einmal. Oder er hätte können denken, und wahrscheinlich hätte er das ja auch gedacht, es wird schon nichts passieren, oder? Vor allem mir nicht. Wenn du lügst, gehst du immer davon aus, niemand wird es ja erfahren. Weil sonst wärst du ja so schlau und würdest gerade die Wahrheit sagen. Wenn du lügst, entscheidest du dich also für die Dummheit der anderen, könnte man sagen. Und meistens, wenn du lügst, geht es um dich selber. Es geht nicht darum, dass Gott die Ehre überkommt über dein Leben. Es geht nicht darum, um ein gutes Miteinander, wo das Fundament ist fürs Leben überhaupt. Sondern es geht zuallererst um dich selber. Wenn du lügst, dann machst du das meistens für dich. Und ich habe gemerkt, das sind alles so Gründe für Notlügen. Und wegen dem wollte ich diesen Sätzen in meinem Leben keinen Raum geben. Ich wollte, wenn die mir in den Sinn kommen, wollte ich eigentlich wie umstellen. Und ich habe mich gefragt, das ist jetzt bisher alles so ein bisschen negativ gewesen, oder? Ich habe euch bisher gesagt, eben, was funktioniert nicht und wie schlimm ist das alles und so. Aber ich habe mich gefragt, wie könnte man eigentlich zu einem positiven Ende von dem Ganzen kommen? Oder ich habe mich gefragt, könnte man die Geschichte eigentlich nochmal umschreiben? Also könnte man die Geschichte nehmen und könnte sagen, ja, was wäre eigentlich passiert, wenn? Und ich habe mir das einfach so wie probiert, überlegen, was wäre eigentlich gewesen. Und ich bin darauf froh. Der Abraham, der ist ja wie vor dem Felsen gestanden. Also wenn man den Felsen mal anschaut, für mich ist der recht gefürchig. Ich habe den Eindruck, wenn ich vor dem Felsen stehe, dann würde ich sagen, oh nein, das ist jetzt wirklich too much, das ist zart, oder? Und am liebsten würde ich dann einen Heli bestellen oder so irgendetwas. Und ich habe mir vorgestellt, da ist irgendein am Klettern dort und der hat den Felsen vor sich. Und ich habe mich gefragt, wie geht es dem Mann, wenn er da den Felsen vor sich hat? Und das ist ja genau die Situation vom Abraham. Der hat wie den Felsen vor sich gehabt. Der Felsen, ich kann mich und meine Familie nicht ernähren. Also gehe ich auf Ägypten, dort habe ich ein neues Problem, einen neuen Felsen. Meine Frau ist so schön, die Ägypter werden mich wahrscheinlich umbringen wegen meiner Frau. Also ich erfinde etwas, ein Geschichtli, und hinterher geht das alles gut. Dass es nicht gut gegangen ist, das haben wir gesehen. Und ich habe mich gefragt, was würde helfen, dass mir der Felsen könnt überwinden, ohne dass hinterher alles kaputt geht. Was würde helfen, dass mir der Felsen könnt überwinden, die Felsen, wo sich uns ins Leben stellen? Und ich habe gemerkt, wenn ich in Psalmen, das ist ja wie das Gebetsbuch von der Bibel, alle, die eine Bibel haben, also ich meine jetzt nicht die auf dem Nattel, sondern die, die man noch in der Hand hält, wenn man dort in der Mitte aufschlägt, das ist super, weil dann kommt man gerade zu den Psalmen. Und dort, bei den Psalmen, dort habe ich etwas gelernt. Etwas, was ich wie für mein Leben auch als einen Maßstab nehmen möchte. Und zwar die Ehrlichkeit, die eigentlich die Better in den Psalmen unglaublich auszeichnet, finde ich. Zum Beispiel im Psalm 6, da heißt es: Ach, ich bin müde vom Stöhnen. Nachts weine ich wie ein Kind, bis die Kissen durchnässt und meine Augen ganz verquollen sind. Da ist jemand ganz ehrlich. Da sagt jemand, der Fels da, der ist eigentlich viel zu groß für mich. der Fels, der will ich nicht überwinden oder der kann ich nicht überwinden oder das Problem ist mir zu gross. Und ich glaube, das ist eine von den Möglichkeiten, mit Hindernis umzugehen. Psalm 13, wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Praktisch in jedem Psalm findet man so die Stelle, wo der Beter wahnsinnig ehrlich wird. Gerade in den Psalmen, wo es darum geht, Menschen haben gesündigt, sie haben sich gegen Gott und sein Gebot gewendet und hinterher haben sie das eingesehen, das ist nicht gut gewesen und dann kommen sie auf die Knie und sagen, Herr, es tut uns leid von Herzen, das ist nicht gut gewesen. Und da kommt eine große Ehrlichkeit in die Psalme inne. Täglich habe ich meine Schande vor Augen, die Schamröte steigt mir ins Gesicht. Psalm 44, das ist so ein Beispiel von jemandem, wo ganz ehrlich wird. Und das ist ja ganz häufig, dass wenn wir gelogen haben oder wenn wir eben nicht ehrlich gewesen sind, dass hinterher der Felsen gerade noch mal grösser geworden ist. Er wird ja wegen dem nicht kleiner. Ich glaube zutiefst, und deswegen hat mir der Zeugnisteil heute Morgen so gut gefallen, dass das zu unserer christlichen Kultur fundamental dazugehört, ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein, wenn man einen Zahnarzttermin hat und sagt, ich weiß gar nicht, wie soll ich den Zahnarzttermin schaffen? Ich weiß nicht, wie soll ich dort auf den Stuhl hocken? Ich meine, ich habe einen riesen Vorteil. Vom Zahnarztstuhl, wo ich gehe, kann ich direkt aufs Gebäude da her schauen. Und es steht dann immer irgendein Bibelvers dort. Halleluja! Also, herzlichen Dank an Daniel und Jonathan, gell? Daniel und Jonathan, die haben den Bibelvers erneuert, sodass ich neue Inspiration habe auf dem Zahnarztsessel. Aber Gott ist ja so viel größer, er kann sogar uns das eingehen, die Gedanken, oder? Die guten Verse, wo er in unser Herz auch hineinlegt. Aber es braucht die Ehrlichkeit. Es braucht die Ehrlichkeit zu sich selber, ich stehe vor einem riesen Berg und es braucht die Ehrlichkeit gegenüber Gott. Gott, du bist ein mächtiger Gott, darum hilf mir und verschaffe mir Recht durch deine Stärke. Erhöre mein Gebet, achte auf mein Schreien. Jedes Mal, wenn Menschen, ihr müsst mal achten, wenn Menschen in der Bibel ehrlich geworden sind und fertig gemacht haben mit den Lügen über ihrem Leben, es ist alles so schön und wir können immer alle lachen und wir sind ja so zufrieden und gut und es läuft alles prima. Wenn Leute ehrlich geworden sind, dann ist der nächste Schritt, dass sie auch ehrlich gegenüber Gott werden und dass sie sagen, Herr Jesus, ich schreie, es ist ganz schlimm in meinem Leben und sie drucken das Gott gegenüber aus. Und dann, das Letzte ist, dass wir ehrlich zueinander werden. Das hätte Abraham verpasst. Ich glaube, er hätte alle beide ersten Punkte auch nicht wirklich durchgemacht. Deswegen hätte er auch den letzten Punkt verpasst. Und ich habe mich gefragt, was wir uns auch helfen als Gemeinde, als Gemeinschaft, miteinander ehrlich zu sein. Scheinbar ist das gar nicht so schwierig, wie sonst hätten heute nicht zwei Leute gesagt, ich muss euch ehrlich mal etwas sagen, es ist da ein bisschen schwierig und ich wäre froh, ihr würdet beten. Aber ich habe ein Erlebnis gemacht, das ist, glaube ich, schon 10 Tage her, aber es ist gleich noch aktuell bei mir. Da ist ein Bub heimgekommen von der Schule und hat seine Eltern müssen sagen, ich habe einen weiteren Eintrag bekommen. Und an der Reaktion, wie die Älteren reagiert haben, habe ich gemerkt, das ist dort in der Familie möglich, ehrlich zueinander zu sein. Weil das hat nicht bedeutet, der Bub ist grottenmässig in Senkel gestellt worden und ist dann so klein mit Hut rausgelaufen, sondern der Bub ist zum allerersten Mal in den Arm genommen worden. Und natürlich muss man nachher überlegen, wie könnte man denn das vermeiden und wie wäre denn das, wenn man einfach das Zeug mitnehmen und so weiter und so fort. Das kann man nachher alles immer noch diskutieren. Aber das Grundlegende, dass wir ehrlich miteinander sein können, ist doch, dass wir alle wissen, es braucht Annahme. Und es braucht Annahme zunächst mal einfach auf dem Niveau, wo wir sind. Und nicht auf dem Niveau, wo wir uns oder die anderen gern hätten. Weil auf dem Niveau, wo wir uns oder die anderen gern hätten, dort sich einander anzunehmen, das ist ein Scheinniveau, excuse. Das gibt es gar nicht. Und wegen dem ist das so gut, dass Gott uns nicht auf irgendeinem Scheinniveau annimmt. Wir müssen nicht erst irgendwie in die Höhe wachsen und so tun, wie wenn wir alles schon im Griff hätten. Und die ganze Zeit sagen, ja Herr, das ist kein Problem für mich. Ja, ich weiß, das ist zwar jetzt ein Fels oder ein Berg oder das ist ein riesiges Problem für mich, aber irgendwie wird das schon gehen und so. Und du hilfst mir ja und so. Das ist es nicht, sondern Gott will, dass wir ganz ehrlich sind. Zu uns, zu ihm und auch zueinander. Und das bedeutet nicht, dass wir alles jedem erzählen. Das ist so ein typisches Missverständnis, so eine Übertreibung von dem Ganzen. Aber es ist wichtig und richtig, dass wir alle irgendwo in dieser Gemeinde einen Platz haben, wo wir ehrlich sein können. Eines von diesen Sachen, ich hatte auf der Krishona einen Lehrer als Seelsorger kam und dann hat er mir immer wieder gesagt, Alex, du kannst mich nicht schocken mit dem, was du mir erzählst. Und das sind zum Teil schockierende Sachen für ihn. Und das ist so mein Ansatzpunkt. Wenn mir jemand etwas erzählt, dann würde ich jedes Mal denken und dann probiere ich das jedes Mal zu denken, es ist ganz egal, wo die Person steht und was die Person im Moment auf dem Herz hat und was da jetzt angesprochen wird. Wie für Gott ist es kein Problem. Und das ist der Grund, wo uns treibt und wo uns zur Ehrlichkeit ermutigt, dass wir nicht irgendein Niveau münd erreichen, sondern dass Gott uns genauso annimmt und abholt. Und das macht er ja sogar mit dem Abraham. Der hat ja grausam versagt, oder? Der hat es nicht so gemacht, wie wir jetzt gesagt haben, dass es gut wäre. Und gleich ist Gott mit dem Abraham weitergegangen. Und was mir am meisten an dieser Geschichte, ich komme zum Ende, aber der Gedanke hat mich am meisten gefreut. Nach dem Ganzen lässt sich nichts mehr von dieser Hungersnot. Das Thema hat sich scheinbar wie erledigt. Oder man könnte auch sagen, Luft aufgelöst. Es ist kein Thema mehr gewesen, sondern es ist wie durch gewesen. Zum Abschluss noch eine Geschichte, wo ich gemerkt habe, wie das gut tut, wenn man ehrlich sein kann. Ich habe auf dem TSC, das ist das Theologische Seminar St. Krishona, dort habe ich studiert. Und ich bin im dritten Studienjahr und dann ist eine junge Frau aufgekommen, das ist Miriam, die ist im ersten Studienjahr dort gewesen. Und wie sich das einmal so ergeben hat, dann ist man am Mittag zusammengehockt am Tisch und dann hat sich so eins ums andere ergeben. Man hat ja nicht die ganze Zeit gegessen, sondern hat man auch Gemeinschaft gepflegt. Man hat eben die Möglichkeit gehabt, ehrlich zueinander zu sein und Miriam hat irgendwie gewusst, dem Alex, der ist nicht ganz so, wie er sonst einmal ist. Und dann hat sie gefragt, du Alex, wie geht es da eigentlich so? Also wir haben uns noch nicht richtig gut kennt. Und dann sage ich, ja, also wenn es dich ehrlich Wunder nimmt, dann kommst du gescheiter heute noch mal auf einen Tee vorbei. Wir haben dort keinen Kaffee getrunken. Also nicht, weil es verboten war, sondern wir haben zu dem Zeitpunkt einfach keinen Kaffee getrunken. Deswegen haben wir uns immer auf den Tee zueinander eingeladen. Das war sehr fruchtbar denn. Auf jeden Fall habe ich ihr gesagt, wenn es dich wirklich Wunder nimmt, dann kommst du am Nachmittag zu einem Tee vorbei. Und sie ist tatsächlich vorbeigekommen. Und ich habe ihr können ehrlich erzählen, wie es mir im Moment geht. Mein Großvater steht zu dem Zeitpunkt im Sterben gelegen. Ich habe das gewusst. Und was mich an der Geschichte am meisten gestresst hat, ist, ich habe vermutet, und ich weiß es natürlich bis heute nicht, aber ich habe vermutet, er stirbt ohne den Glauben an Jesus Christus. Und das hat mich traurig gemacht, weil ich gemerkt habe, eine Chance mehr von einem Menschen, der stirbt und wo keine persönliche Beziehung zu Jesus hat. Und ich habe auf der anderen Seite gemerkt, ich konnte ehrlich sein mit der Miriam dort in dem Gespräch und wir konnten ehrlich austauschen. Und das hat das Fundament gegeben für unser Leben, das hinterher auch dazu geführt hat, dass wir geheiratet haben und dass wir immer noch sehr gern verheiratet sind. Ich merke also, die Tragweite und auch die Möglichkeiten, die drinnen liegen, wenn man ehrlich zueinander ist, gerade in Bezug auf Probleme und Hindernisse, die sich uns ins Leben stellen.